Gut, dass die Woche rum ist und eine neue Woche beginnen kann, finde ich zumindest. Schönen guten Morgen, Bischof Christian Stäblein.
Guten Morgen, lieber Herr Wittke. Gerne schaue ich mit Ihnen und mit Ihnen nochmal zurück auf die Woche und dann vor allem aber auch nach vorne. Wir feiern Gottesdienst. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält, ewig. Und der nicht aufgibt die Werke seiner Hände.
Ich habe die vergangene Woche, Herr Bischof, als sehr zwiespältig wahrgenommen. Auf der einen Seite ein so schöner und wichtiger Feiertag wie der Tag der Deutschen Einheit, auch wenn das Wetter nicht so berauschend gewesen ist. Und auf der anderen Seite politisches Chaos im US-Kongress mit Auswirkungen für die ganze Welt. Dubiose Angriffe auf Politiker beim Wahlkampf in Bayern. Und dann das schreckliche Busunglück in Venedig. Vom russischen Angriff auf ein Dorf in Kharkiv ganz zu schweigen. Und als wäre das noch nicht genug, jetzt gestern auch noch der Kriegsausbruch, ich glaube, man muss es so deutlich benennen, der Kriegsausbruch im Israel-Palästinenser-Konflikt, irgendwie schon so eine Woche, in der man gerne mal vom Nachrichtenkanal wegschaltet, oder?
Ja, ich verstehe Sie. Herr Wittke, ich fange mal beim Letzten, was Sie aufgezählt haben, an, denn das bewegt mich auch im Moment zutiefst. Das ist eine Situation im Moment in Israel, die ich mir so nie habe vorstellen können in den letzten Jahren. Das ist furchtbar, es ist ein Angriff von Terroristen, von der Hamas auf die Zivilbevölkerung in Israel seit gestern Morgen in einer schrecklichen, in einer wirklich unvorstellbaren Weise. Es ist ganz real Krieg. Menschen werden entführt, wahllos umgebracht und ich habe mit ganz vielen Freunden in Israel inzwischen schon telefoniert. Es ist eine furchtbare, eine unerträgliche Situation und ja, man muss, glaube ich, sagen, es hat für dieses Land von der Erfahrung etwas wie der 11. September. Ich weiß auch noch nicht, alle wissen im Moment, glaube ich, noch nicht, wo das hinführen wird im Moment. Jetzt geht es erstmal darum, dass die Menschen in Israel sich verteidigen können, sich schützen können. Es gibt heute Morgen, wie wir gehört haben, auch Angriffe aus dem Norden, aus dem Libanon, von der Hisbollah. Es ist wirklich eine Situation, in der die Existenz Israels und die Verteidigung, die Selbstverteidigung der Menschen dort in diesem Land gefragt ist und auf dem Spiel steht.
Es gibt heute Nachmittag eine Solidaritätsveranstaltung mit Israel, ausgerichtet von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft vor dem Brandenburger Tor. 14 Uhr geht es los. Es fällt schwer anzukommen, ne? So in
für mich, das sage ich ganz ehrlich, für mich fällt es sehr schwer, in diesem Moment anzukommen. Und gleichzeitig denke ich, das ist Gottesdienst, dass wir auch das vor Gott bringen, unsere Gemeinschaft mit den jüdischen Geschwistern, jetzt mit den Menschen in Israel, unsere Gemeinschaft mit ihnen, gerade auch, man muss das ja einmal sagen, es ist ein großes jüdisches Fest. Im Moment, der letzte Tag vom Laubhüttenfest ist gestern gewesen, das ist Simchat Torah, die Freude, das Freudenfest über die Gabe der Torah. Auch das ist eben eine furchtbare Erinnerung, genau vor 50 Jahren hat der Yom Kippur-Krieg gegen Israel am höchsten Feiertag begonnen. Am höchsten Feiertag haben vor 50 Jahren die arabischen Länder Israel angegriffen. Und das ist, glaube ich, schon ganz bewusst, dass wieder ein hoher Feiertag, und zwar fast auf den Tag genau 50 Jahre später, für diesen furchtbaren Angriff genutzt wurde.
Es fällt heute Morgen schwer, reinzukommen in diesen Gottesdienst, auch über andere Themen als über den Kriegsausbruch in Israel zu sprechen. Und dennoch mag ich mich bemühen, doch auch den Blick, die Perspektive noch auf andere Dinge zu richten. Es gibt etwas, worauf ich gerne nochmal mit Ihnen zurückschauen möchte, weil es tatsächlich so eine positive Ausstrahlung auch in den vergangenen Jahren schon immer hatte, nämlich die Kunstauktion Ihrer Kirche, der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz für Projekte für Migrantinnen und Migranten und geflüchtete Menschen. Und diese Kunstauktion hat gestern in diesem Jahr wieder stattgefunden. Sie sind dabei gewesen. Wie ist es gewesen?
Also es war ganz anders als in dem Vierteljahrhundert, sag ich mal, davor. Das ist ja eine Veranstaltung mit großer Tradition. Ich finde, es ist etwas Großartiges, weil es ja darum geht, gestiftete Kunstobjekte, also in der Regel Bilder, zugunsten der Hilfe für Geflüchtete zu verkaufen, zu versteigern. Gestern war jetzt das erste Mal in St. Matthäus in unserer Kulturkirche. Das war eine sehr schöne Veranstaltung, finde ich. Bisschen, das ist jetzt gar keine Frage, gestern alles, was gestern war, ist auch gefangen in der Stimmung, über die wir gerade geredet haben. Das gehört dazu. Aber das Versteigern von Kunst für Geflüchtete macht einfach Spaß. Es hat mehr Einnahmen gegeben als in den letzten Jahren davor.
Ah ja, wie schön.
Insofern ist das neue Konzept aufgegangen. Mhm. Trotzdem glaube ich, dass es noch ein bisschen eine Umstellung ist und dass noch mehr Menschen davon hören sollten in den nächsten Jahren, dass wir jetzt ein neues Konzept machen. Aber ich finde, es war ein toller Auftakt für diese Umstellung und es bleibt ja ein für uns alle ungeheuer wichtiges Thema in dieser Zeit, wo die Stimmung so sehr gegen geflüchtete Menschen ist, im Namen der Humanität, als Kirche genau so eine Aktion zu machen. Kunst hilft helfen.
Wenn Sie auch im Nachgang noch Informationen zu dieser Kunstaktion haben möchten, sehr gerne, dann klicken Sie mal rauf auf www.ekbo.de oder noch direkter auf www.ekboart für Kunst, ekboart.de. Die Erntekronen, Herr Bischof, die übergroßen Zucchini, die Apfelkörbe und Brotlaibe, die sind weggeräumt. Erntedankfest ist vorbei, aber das Feiern geht hoffentlich weiter. Was feiern wir heute? Zählen wir eigentlich immer noch etwas nach Trinitatis oder ist jetzt damit langsam mal Schluss? Und worum geht's heute? Übergeordnet.
Ja, in der Tat, wir zählen nach Trinitatis, 18. Sonntag nach Trinitatis mit einem Thema, das ganz elementar ist und wir waren da gerade schon oder sind da eigentlich auch die ganze Zeit. Aha. Das Thema, die Gebote, Gottes Gebot, die Frage auch nach dem höchsten Gebot. Antwort, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen und mit ganzer Seele und aller Kraft und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist die Antwort auf das höchste Gebot, das heute auch unter den Texten ist, aber das wird nicht der Text sein, den ich gleich lesen werde, sondern, ja, ich sag mal vorweg, ich werde vielleicht einen der berühmtesten Texte der Bibel überhaupt lesen. Ich sag mal, mindestens so berühmt wie die Weihnachtsgeschichte.
Ui.
Vielleicht sogar noch bekannter.
Wir kommen damit zur spannend angekündigten Bibelstelle.
Ja, und was jetzt kommt, hat wenig mit Herbst oder Winter zu tun, sondern das gilt für alle Jahreszeiten. Obacht, zweites Buch Mose. Also Erstes Testament, Altes Testament dort im zweiten Buch Mose im 20. Kapitel. Und ich glaube, es braucht einen Moment, aber ich bin mir sicher, dann erkennt man es. Genug der Vorrede, ich sage schon mal, ist ein Tick länger als sonst manchmal.
Okay.
Und Gott redete alle diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was drin ist, und ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat.
Angekündigt hatten Sie diese Bibelstelle als ja die vielleicht sogar noch bekanntere Bibelstelle als die Weihnachtsgeschichte. Ich kann da gerne mitgehen. Ich mag aber noch mal fragen, wo wir uns da genau befinden, weil natürlich kenne ich so die Geschichte und die Situation der 10 Gebote, aber ich frage mich so, ist es jetzt noch eine andere Stelle gewesen oder ist es jetzt die Podcast-Version gewesen? Gott ist, dass er Mose die Gebote da vorliest, weil es war mir gar nicht so klar. Also werden die ihm irgendwie so vorgetragen? Ich dachte, er findet die nur und.
Nein. Also
ist das diese? Gut, ist das diese?
Also, es sind die 10 Gebote. Deswegen, so, ne, das erstmal erkannt, genau, mit Erklärungen schon dabei. Die, ja. Viele Menschen haben die 10 Gebote ja auswendig gelernt und zum Großteil jedenfalls früher auch mit den Erklärungen Martin Luthers noch dabei aus dem sogenannten kleinen Katechismus, also okay, diesen Erklärungen dazu. Hier hat man einmal das biblische Original und zwar, Sie haben völlig recht, das wird in der Bibel sogar zweimal überliefert, also im 2. Buch Mose und im 5. Buch Mose kommt das nochmal. Das ist, ich sag mal, die Urszene unseres Glaubens und unserer Religion, auch Mose auf dem Berg. Ja. Bekommt von Gott die Gebote und hier an der Stelle in der Tat bekommt sie sozusagen vorgelesen, gibt dann noch andere Stellen, wo es heißt, schreibe auf. Daher dieses berühmte Bild von den steinernen Tafeln, ja, mit denen Moses dann vom Berg wieder runterkommt. Also das wird in verschiedenen Formen berichtet, weil es so eine wichtige Urszene dieses Glaubens ist. Gott sagt, ich habe das ja auch ein bisschen mit Kraft sozusagen gelesen, ja. Gott sagt, was das Gebot ist.
Und ist das hier die Situation mit den Steintafeln?
Ja, auch das wird erzählt, in der Tat, und zwar in verschiedenen Formen, wie das, was Mose da von Gott gesagt bekommen hat. Und deswegen fängt ja unser Text heute auch so an, dass es heißt, und Gott redete, aber das ist das, was er zu Mose geredet hat. Und das ist das, was er ihn auch aufschreiben lässt. Es gibt dann auch noch sozusagen das mit den Steintafeln dazu, dass er das aufgeschrieben hat und dann die Steintafeln vorgelesen hat und dann auch die Steintafeln zerbrochen hat im Blick darauf, dass die Gebote nicht gehalten werden.
Da ist ja so viel drin. Wir könnten jetzt die einzelnen Gebote durchgehen. Dann, warum ist das zerbrochen? Ich mag mal so anfangen. Ist es das erste Gesetzbuch der Welt?
In gewisser Weise ja. Also ich will schon auch ehrlich sagen, wenn wir jetzt in die vielen Gebote gucken, die im Ersten Testament überliefert sind, dann kann man, wenn man jetzt historisch drauf guckt, wahrscheinlich schon annehmen, dass es andere Gebote drumherum gibt, die noch ein bisschen früher sind. Aber von dem, was es für uns religiös und auch kulturell und gesellschaftlich bedeutet, würde ich schon sagen, die 10 Gebote sind eine allererste Zusammenfassung von Gesetzen, die dazu verhelfen, das Böse in dieser Welt einzudämmen. Und deswegen habe ich das auch mit diesem Nachdruck so vorgelesen, weil ich heute ganz aus dem komme, womit Sie den Gottesdienst ja auch begonnen haben, mit den vielen Dingen, die um uns herum passieren. Und da ist der erste Gebrauch dieser Gebote durchaus auch ein ganz politischer, nämlich die Eindämmung des Chaos und die Eindämmung des Bösen in der Welt. Das ist der gute Sinn der Gebote, die eben zunächst einmal auch heilige Gebote sind. Also Gott hat die Welt gut geschaffen und zu diesem Schaffen Gottes gehört das Schaffen der Gebote dazu, die dafür sorgen können, wenn ihr sie haltet, wenn ihr sie auch umsetzt in eurem gesellschaftlichen und politischen Miteinander, dann dämmt das Böse ein. Ich sage das so mit Nachdruck, weil wir manchmal so auch so schöne Dinge gefunden haben, wie die sind Ermöglichungsraum für Freiheit und gutes Leben. Ja, das sind sie auch alles, die 10 Gebote. Aber als erstes sind sie auch zur Eindämmung des Bösen da. Du sollst nicht töten, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst nicht das haben wollen, was deinem Nächsten, deinem Nachbarn und nicht dir gehört. Du sollst nicht stehlen. Das sind ja ganz schlichte Dinge, die alle aus diesem ersten Gebot kommen. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst eben nicht aus etwas anderem Götter machen und Götzen machen und dir davon ein Bild machen. Ich finde das gerade heute erstmal so wichtig. Wir Theologinnen und Theologen reden dann vom politischen Gebrauch der Gebote. Es gibt auch noch einen anderen Gebrauch, kommen wir vielleicht gleich noch zu. Aber erstmal gibt es diesen gesellschaftspolitischen Gebrauch, Eindämmung des Bösen.
Ich finde auch, diese 10 Gebote haben die Dimension, wenn man sich daran hält, dann gibt es kein Chaos, dann klappt das schon. Und wissen wir auch, wir Menschen kriegen das irgendwie nicht so richtig hin. Einen anderen Aspekt mag ich auch mit reinbringen, den ich ganz spannend finde. Ich glaube, selbst Menschen, die noch nie in der Kirche waren,
ja,
wissen irgendwie, ich weiß auch nicht, ob das aus der Luft kommt oder beim Nebenbei, und es ist ja auch nicht auf Werbetafeln jetzt irgendwie abgedruckt, aber irgendwie Und wenn es so ein Gespür ist davon, dass es diese 10 Gebote gibt.
Und auch ein Gespür davon, und das ist uns vermutlich doch als Menschen auch ins Herz gelegt, was gut und was nicht gut ist und was dem Leben dient und was dem Leben nicht dient. Und dass das sozusagen zu dieser Schöpfung mit dazugehört. Ich will auf den anderen Aspekt kommen, bitte, den Sie genannt haben. Unser menschliches Wissen auch darum, dass wir das nicht erfüllen oder jedenfalls nie ganz erfüllen. Zum einen, darüber haben wir ja in den letzten Monaten, im letzten Jahr oft geredet, über dieses Dilemma, das sich auch ergeben kann, etwa im Blick auf so ein Gebot wie du sollst nicht töten und die Frage, wie das dann aber in Kriegszusammenhängen und wenn andere Menschen angegriffen werden und was das heißt, wenn man dann beim Töten zuguckt und so weiter. Darüber haben wir ja viel geredet. Ja. Aber auch, dass wir überhaupt als Menschen nicht so sind, dass wir immerzu alle Gebote halten können. Also, und zwar, ich sage jetzt mal, wegen der uns angeborenen Schlechtigkeit und Angst, zu kurz zu kommen und auch auf unseren Vorteil zu gucken und dann eben doch wieder an unsere Grenzen zu stoßen dabei. Und das ist, weil ich jetzt von diesem ersten Gebrauch, dem politischen und gesellschaftlichen Gebrauch geredet habe, das ist das, was man den geistlichen oder theologischen Gebrauch dieser Gebote nennt, nämlich das Erfahren im Versuch, die Gebote zu befolgen, immer wieder am Ende auf Gott geworfen zu sein und auf seine Barmherzigkeit, weil wir sie nicht ganz erfüllen, immer wieder darauf zu vertrauen, dass wir aus Gottes Barmherzigkeit leben, gerade da, wo wir die Gebote übertreten und nicht befolgen. Und gerade aus dieser Barmherzigkeit und diesem sich ganz in Gottes Arme werfen, dann wieder herausleben. Und dann kommt, jetzt mache ich es mal in einem Schwung, und dann kommt der sogenannte dritte Gebrauch dieser Gebote, nämlich aus der Dankbarkeit darüber, dass Gott uns, obwohl wir das nicht immer einhalten, dass Gott trotzdem barmherzig mit uns ist, aus dieser Dankbarkeit heraus immer wieder anfangen, die Gebote zu befolgen, also als von Gott barmherzig angesehene unseren Beitrag im Sinne dieser Gebote leisten können. Mit aller Endlichkeit, mit aller Fehlbarkeit, aber doch so, dass wir gucken können, wo wir diese Welt ein bisschen besser machen.
Wir kommen zur Fürbitte und ganz ehrlich, Herr Bischof, natürlich habe ich auch an die Opfer und deren Angehörige des schrecklichen Busunglücks in Venedig gedacht, aber irgendwie kommt mir das fast billig vor, das jetzt hier so so sehr hervorzuheben, fast wie Anteilnahme heischend. Ich habe da wirklich sehr, sehr viel dran gedacht. Aber Sie sind so gut in den Fürbitten, Sie schaffen es bestimmt da noch viel, viel mehr einzubinden. Kharkiv, der Ukraine-Krieg, auch die Opfer auf der russischen Seite übrigens, mag ich da nie vergessen. Der plötzlich für mich zumindest in meinem Empfinden ausgebrochene Krieg und die Unruhen in Israel. Und ich habe mal nachgeschaut, bis September sind allein in diesem Jahr mehr als 2000 Menschen im Mittelmeer auf der Flucht ertrunken. Ja, wir kommen zur Fürbitte.
Ich will mal einmal noch vorweg sagen, in der Tat, heute ist ein großes jüdisches Fest, Simchat Torah, Freude über die Gabe der Torah, letztlich Freude über die Gabe der Gebote. Ich will das unbedingt an dieser Stelle nochmal sagen, denn wir leben mit unseren jüdischen Geschwistern in diesen Tagen und Stunden. Gott, wir bitten dich, sei mit denen, die aus dem Leben gerissen wurden, sei Kraft ihren Angehörigen und denen, die sie geliebt haben. Hülle in dein Licht diese und diese, höre Schreie, sieh die Tränen. Wir bitten dich für die Menschen in Israel, die jetzt in Angst vor den Angriffen um ihr Leben ringen. Sei bei allen, die nach Entführten schreien und suchen und hoffen, dass diese Entführten lebendig zurückkehren. Gott, du bist ein Gott des Anfangs, selbst im Ende. Lass das spüren. Lass das spüren auch alle, die auf der Flucht sind. Schenk Anfang und Mittragen. Wir danken dir für unser Leben, Gott, dass wir leben und dass du uns Wege zeigst, wie deine Gebote stehen über unserem Leben. Lass uns in ihnen bleiben, bleibe in uns. Amen.
Amen. bei den schwerwiegenden Themen, Herr Bischof, die wir heute angesprochen haben. Und ich meine schwerwiegend auch echt sehr wörtlich, weil die doch irgendwie wirklich wie eine Last, ob nur auf den Schultern oder auf der Seele, dem Gemüt lasten können. Bei diesen Themen will ich wirklich gar keinen Herbstblues verbreiten oder befördern. Und da finde ich es wirklich guttunend und kraftspendend, wenn wir jetzt zum Abschluss wieder die Gelegenheit haben, uns unter den Segen Gottes stellen zu können. Herr Bischof, Sie sind der Mittler.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Es gibt etwas, und ich habe das in den letzten Wochen ja immer mal wieder gesagt, ich mag die Sonne, ich mag das Licht, und es gibt etwas, das finde ich super passend für den Start in den Herbst, in die dunkler werdende Jahreszeit, das Festival of Lights. Freitag ist es gestartet, auch der Berliner Dom, Herr Bischof, ist wieder einmal fantastisch beleuchtet, und auch Ihre Bischofskirche, kann vielleicht auch mal sagen, als Bischof sind Sie grundsätzlich an jeder Kirche in Berlin, Brandenburg und der schlesischen Oberlausitz beheimatet, aber Sie haben ja keine eigene Gemeinde in dem Sinne, aber wenn Sie mal ausdrücklich zu einem Gottesdienst einladen, und in welche Kirche laden Sie dann ein? Dann in die St. Marienkirche gegenüber vom Roten Rathaus. Und die ist jetzt beim Festival of Lights auch herrlich illuminiert. Schön, oder? Wahre Lichtblicke.
Ja, lieber Herr Wittke, ich finde es gut, dass Sie jetzt auch so in das Glück des Herbstes mit einsteigen.
Ja.
Licht ist ja ein Grundelement unseres Lebens. Ohne Licht kein Leben. Und jetzt, wo es früher wieder dunkler wird, schätzen wir das Licht wieder höher. Mir geht das jedenfalls so. Und es gibt einen wunderbaren Psalm. Ich komme ja sonst nicht so oft am Ausgang des Gottesdienstes nochmal auf den Bibelvers. Aber es gibt einen wunderbaren Psalm, in dem es heißt, als Lobpreis zu Gott, Licht ist dein Kleid. Licht ist dein Kleid. Und das meint natürlich nicht nur das Äußere, auch das innere Licht so sehr. Und wenn wir jetzt am Ende des Gottesdienstes am Ausgang sind, dann ist natürlich das, worüber wir am Anfang geredet haben, wieder direkt vor Augen, dieses Licht als Kleid Gottes, das wünschen wir so sehr den Menschen, die jetzt im Moment in Angst und in Luftschutzkellern, in Bunkern leben, in der Ukraine, in Israel eben jetzt auch im Moment. Licht Gottes auf dieser Welt, das wünsche ich so sehr für diese Woche.
Kommen Sie gut durch diese Woche. Kommen Sie, Herr Bischof, gut durch die Woche. Kommen Sie gut durch diese Woche, gerne auch mit uns, mit Ihrem Radio Paradiso.
Eine gesegnete Woche.